Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Nachtschlafende Zeit im Hause Finger. Mein Wecker geht. Sonntags bin ich der Erste. Montags bis Freitags bin ich eher der Letzte oder Vorletzte beim Aufstehen. Nachdem ich kurz überlegt habe, ob ich wirklich schon aufstehen muss, springe ich schlagartig aus dem Bett. Und das mache ich immer möglichst ganz schnell, damit die Trägheit der Masse und mein inneres Ich mich nicht zurückziehen. Der erste Weg führt mich ins Bad zur Toilette. Trotz Brille kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht viel sehen. Ich träume auf der Toilette noch ein bisschen rum und warte auf das eigentliche Erwachen. Weil die Augen sich noch schwer tun, tue ich mir anschließend mal so einen kräftigen Schlag kaltes Wasser ins Gesicht werfen. Der zweite Weg geht zur Küche. Trinken, Tablette nehmen, Handy aufladen. Manchmal lese ich dabei schon die Tageslosung. Zu dem Zeitpunkt ist es allerdings so, dass ich sie 2 Minuten später schon garantiert wieder vergessen habe. Alternativ dazu dusche ich dann oder tue noch mal ausführlich mit kaltem Wasser mich richtig schön waschen und danach merke ich, dann werde ich langsam wach. Also ihr merkt schon, was ich nicht so an mir mag, das ist, morgens aufzustehen und mein Umgang damit. Also ich habe da einen Weg gefunden, aber es braucht ziemlich lang. Es ist eigentlich nicht so mein Ding, morgens aufstehen. Deswegen mache ich dann jeden Morgen nach dem Anziehen noch ein bisschen Morgengymnastik, um so ein bisschen den Puls zu pushen, weil Kaffeetrinker bin ich keinen, Kaffee mag ich nicht. Anschließend frühstücken und dann dabei in Ruhe Bibel lesen. Dann gehe ich ins erste Mal so richtig bewusst ins Bad, um in den Spiegel zu schauen. Beim Zähneputzen schaue ich in den Spiegel und sehe mich das erste Mal und schaffe es dann auch schon zu dem Zeitpunkt, mich anzustrahlen. Also, ich mag mein Lächeln. Wer mag noch mein Lächeln? Super, Dankeschön. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Freundlichste im ganzen Land? Könnte ich mich da so fragen. Am liebsten sehe ich mich im Spiegel lächeln. Ich habe ein wirklich freundliches Lächeln, oder? Ich mag mein Gesicht, ich mag meinen Bart, ich mag meine Brille und ich mag auch meine Glatze, ja? Kein Problem. Was ich nicht so mag, ist mein Passfotoblick, so. Das mag ich nicht so. Aber Lächeln mag ich für mein Leben gern. Schwieriger ist es da mit meinem Körper. Seit ich die 40 überschritten habe, so hat sich das ein oder andere Gramm Fett nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir, auch wenn man es nicht so sieht, dann doch an manchen Stellen angesetzt. Das mag ich nicht an mir. Also habe ich versucht, durch mehr Morgengymnastik und ab und zu regelmäßigeres Joggen, dann doch das noch mal ein bisschen aufzufangen und dann wieder abzuspecken. Aber selbst bei einem schlanken Menschen wie mir ist es dann so, dass es an manchen Stellen dann doch hängen bleibt, egal wie viel Sport ich auch mache. Aber damit komme ich irgendwie klar, auch wenn ich bis auf meinen Bauch so eigentlich alles dann schon mag, außer das so, da komme ich dann schon mit klar. Schwieriger ist es mit meinem Verhalten. Also in meiner Kindheit habe ich mir irgendwann mal beim Hausaufgabenmachen angewöhnt zu summen. Martina, kann ich schön summen, während ich arbeite? Ja, Dankeschön. Also wir haben ja lange Zeit zusammen im Bundeshaus in Witten gearbeitet und da hat man mich ab und zu mal summen gehört aus meinem Büro. Genau, und aber was die meisten nicht wissen ist, ich summe nicht nur so, also ich summe auch so manchmal den ganzen Tag, aber wenn ich so stark konzentriert bin und mich irgendwie ganz reinbegebe, gedanklich in irgendeine Problematik oder irgendwas am PC arbeite, dann kaue ich dabei auf einem Finger von mir. Das ist nicht so schön, das mag ich eigentlich nicht an mir, dass ich das mache. Habe schon mehrmals versucht, mit mehr oder weniger Erfolg das abzugewöhnen. Dann ist mal ein paar Jahre, wo ich es wieder nicht mache. Dann kommt irgendeine Stresssituation und dann klutsche ich oder kaue ich wieder an meinem Finger wie so ein kleines Babylein. Das ist echt komisch, was man aus seiner Kindheit manchmal so mit sich herumschleppt. Also das mag ich eigentlich nicht so. Was ich aber an mir mag, das ist zum Beispiel, dass ich ganz gerne Predigten vorbereite. Dass ich total gerne auch meine eigenen Predigten so intensivst vorbereite, schon lange im Voraus mal Themen überlege, nachlese, nochmal ein Buch dazu lese, mir Gedanken mache, überlege, wie kann ich am besten davon erzählen. Und ich mag sogar meine eigenen Predigten anschließend nochmal anhören. Danke an das Audio-Team, dass ihr das immer schön aufnimmt und anschließend ins Internet stellt. Auch die Predigt vom letzten Sonntag zum Beispiel, wie alle unsere Predigten oder fast alle unsere Predigten, kann man da im Internet auf unserer Homepage nochmal nachhören. Also, das ist das, was ich an dir mag, an mir mag. Und ihr habt jetzt schon gemerkt, worüber ich predige. Die Marlene Weil hat es auch schon gesagt. Ich predige heute darüber, was ich an mir mag. So, jetzt habe ich aber eigentlich schon genug von mir erzählt, was ich an mir mag und was ich nicht an mir mag. Wie geht es denn euch damit, wenn ihr im Spiegel schaut? Könnt ihr euch gut im Spiegel ansehen oder euer Verhalten beobachten und drüber nachdenken? Mal so ganz ehrlich überlegen, was sind so Dinge, die ihr an euch mögt und was sind die Dinge, die ihr eigentlich nicht so gern an euch mögt? Oder manche Menschen hassen sogar manche Sachen an sich. Könnt ihr euch einigermaßen sachlich damit beschäftigen, was ihr an euch mögt und was nicht? Sich ehrlich und offen im Spiegel anzusehen und einigermaßen sachlich zu überlegen, was man mag und was man nicht mag an sich selbst, ist ja, glaube ich, so nicht so eine typisch menschliche Eigenschaft. Also ich glaube, die meisten haben da mehr oder weniger Schwierigkeiten mit. Sich ehrlich und offen im Spiegel anzusehen, Spieglein, Spieglein an der Wand, ist aber doch eigentlich wichtig. Das Märchen Schneewittchen ist da ein ganz gutes Beispiel für. Schneewittchens königliche Stiefmutter stand immer wieder vor dem Spiegel und sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel war schlau und kannte Frauen und wusste, mit Frauen umzugehen. Und er sagte ganz diplomatisch, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Und dann ging es halt dann noch weiter, das hat dir dann nicht so gepasst. Ist klar, wenn ich im Bad alleine bin, dann bin ich der Schönste im Bad. Alleine im Bad bin ich der schöne Badkönig. Sicherlich, ihr wisst, wie das Märchen dann weitergeht. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Sie war eben nicht im ganzen Land die Schönste. Wenn ich diese Worte, solche Worte, wer ist der Schönste, die oder der Schönste im ganzen Land, aber an den Spiegel richte, ist ja eigentlich schon klar, welche Antwort ich gerne hören will. Und eigentlich ist auch klar, dass die meisten Menschen nur eine Antwort wirklich akzeptieren wollen. Die Stiefmutter konnte sich offensichtlich selbst nicht so richtig gut leiden und hatte große Selbstzweifel oder ein schlechtes Selbstbewusstsein. Sonst hätte sie ja nicht fragen müssen. Wer mit sich selbst zufrieden ist, braucht den Spiegel nicht zu fragen, ob er die Schönste oder der Schönste ist. Im Märchen geht diese Unzufriedenheit, dieses zu geringe Selbstbewusstsein so weit, dass sie schlussendlich einen Mordanschlag plante. Wir merken an diesem Märchen, wie eng Selbstliebe und Liebe zum Nächsten zusammenhängen. Wie eng Selbstliebe, Liebe zu sich selbst zu mögen, ein ausgeglichenes Verhältnis zu sich selbst zu haben, damit zusammenhängen, ob ich auch mit anderen gut auskommen kann. Jesus brachte dies einmal, als er nach dem höchsten Gebot in der Bibel gefragt wurde, in einem Dreiklang zum Ausdruck. Er sagte, das wichtigste Gebot ist dieses, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner, darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Liebe zu Gott, Liebe zum Mitmenschen und indirekt natürlich dann auch Liebe zu sich selbst. Das hängt eng zusammen. Liebe. Kürzer und deutlicher kann man kaum ausdrücken, was für Beziehungen wichtig ist. Für die Beziehung zu mir selbst, für die Beziehung zum Nächsten und für die Beziehung zu Gott. Wobei Jesus hier nicht irgendeine Liebe erwähnt. Also es gibt im Griechischen, wo das Neue Testament geschrieben ist, drei verschiedene Sorten von Liebe. Einmal die freundschaftliche Liebe, einmal eine sexuelle Liebe und einmal eine göttliche Liebe. Und er verwendet hier die göttliche Liebe. Also eine geduldige, barmherzige, gnädige Liebe, mit der man sich selbst und andere anschaut, so wie sie in 1. Korintherbrief Kapitel 13 beschrieben wird. Die Mitmenschen und mich selbst, die ich lieben soll, das sind eigentlich alle, die mich umgeben. Es wird schon im Alten Testament deutlich, dass damit nicht nur wenige gemeint sind, also nicht nur mein engster Freundeskreis, sondern zunächst einmal das ganze Volk Israel. Dann gibt es sogar eine Stelle, wo es ausgeweitet wird auf alle Menschen, die in meinem Umfeld leben. Also auch die Ausländer und die komischen und die seltsamen Menschen. Gemeint sind also alle Menschen um mich herum, ein uralter Freund, andere Gemeindemitglieder, komische Bekannte, seltsame Arbeitskollegen, strebsame oder mobbende Mitschüler, ein Chef, ein Nachbar, Leute an der Kasse und diejenigen, die sich vordrängeln, eine Arzthelferin, die mir erst in 2 Monaten einen Termin geben kann, ein hupender Autofahrer oder irgendein Asylant, ein Osteuropäer, ein Neonazi, ein Politiker wie Donald Trump oder auch ein Diktator wie Kim Jong-un. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesen ganzen komischen, seltsamen Leuten, da bin ich selbst. Ich selbst, ich komischer, seltsamer Kerl. Und irgendwo da mittendrin, zwischen all den Leuten, die ich lieben soll und will, da soll und will ich mich auch selbst lieben. Die andere Variante wäre, ich liebe mich einfach selbst nicht, dann brauche ich auch alle anderen blöden Leute nicht lieben. Aber so funktioniert es ja nicht. So funktioniert es nicht in unserem Miteinander. Weder im Miteinander mit mir selbst, noch im Miteinander mit anderen Menschen oder im Miteinander mit Gott. Im Gesetz des Mose und bei dem, was Jesus sagt, wird die Liebe vorausgesetzt. Da ist etwas, ein Funken Liebe. Ein Funken Liebe in mir drin. Und mit diesem Funken göttlicher Liebe, der in mir drin ist, da kann ich mich auch selbst lieben. Und da kann ich auch meinem Nächsten lieben. Und damit kann ich auch Gott lieben. Sich selbst zu lieben und andere zu lieben, das heißt gerade nicht, irgendwelche negativen Eigenschaften auszublenden, irgendwelche Verhaltensweisen, die mir nicht passen, zu ignorieren. Ein wichtiges Kennzeichen von Liebe ist Ehrlichkeit. Ich soll andere lieben, obwohl sie seltsam, komisch, ungerecht, gewaltbereit und nervig sind. Und ich darf mich selbst lieben, obwohl ich fehlerhaft bin, Fehler begehe und andere verletze. Ich darf mich selbst lieben und mögen, weil Gott mich liebt und mag. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Vielleicht könnt ihr es euch ja nochmal anhören, wenn er nicht da wird bei uns, wenn er nicht da war letzten Sonntag bei uns auf der Homepage. Sich selbst und Gott zu lieben ist dabei etwas anderes als Selbstverliebtheit. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe? Verliebtheit orientiert sich an Äußerlichkeiten, an Aussehen, am Verhalten. Echte Liebe ist aber, wenn ich eben die Augen nicht zumache, wenn ich offen mich selbst oder andere anschauen kann und trotzdem Liebe aufbringen kann zum anderen, obwohl ich selbst und der andere nicht perfekt sind. Wir müssen also unterscheiden zwischen sich selbst zu lieben und einer Selbstverliebtheit. Selbstverliebtheit redet entweder alles total schlecht, was man nicht selbst ist und sich selbst nur gut. Narzissmus nennt man das, wenn man nur sich selbst gut nennt. Oder Selbstverliebtheit gibt es eine andere Spielart, ist ja die, die alles an sich selbst schlecht sieht und alles an anderen nur gut. Und das endet dann meist mit dem Satz, ach, ich kann es sowieso nicht schaffen, ich bin so ein armer Tropf. Also kann ich mich eh nicht ändern, ist eh vorbei. In beiden Fällen ist die Selbstverliebtheit aber an dem Punkt, dass das Problem beim anderen liegt. Die Selbstverliebtheit führt dazu, dass man sich selbst entweder gar nicht oder sehr gut annehmen kann und den Grund dafür beim anderen sucht. Dass man versucht, den anderen dafür verantwortlich zu machen, wie es einem selbst geht. So hat die böse Schwiegermutter, diese Königin in dem Märchen von Schneewittchen, die Schuld dafür, dass sie sich schlecht fühlt, bei ihrer Stieftochter gesucht und hat versucht, dann ihre Stieftochter zu beseitigen. Das funktioniert aber nicht. Es hätte immer in diesem Land irgendwann, irgendwo wieder jemanden geben können, der schöner gewesen wäre als sie, aus der Sicht des Spiegels, der ja bestimmt auch nicht völlig objektiv war, also auch wenn es ein Zauberspiegel war. Echte Liebe ist nun aber etwas ganz anderes als dieses Selbstverliebtsein, wo man sich um sich selbst dreht in der einen oder anderen Spielart. Echte Liebe ist geduldig, barmherzig. Göttliche Liebe stellt sich mir nicht so vor, wie ich gerne sein will, sondern so vor, wie ich wirklich bin und schafft es in mir, mich trotzdem anzunehmen und zu lieben. Sich selbst zu lieben und zu mögen, das funktioniert mit einem offenen und ehrlichen Blick viel besser, als wenn man versucht, es ständig irgendwie beizubiegen und irgendwie hinzukriegen und irgendwie gerade zu rücken und dabei die Realität ein bisschen verschwimmen zu lassen. Darum will ich die Augen gerade nicht zumachen, wenn ich im Spiegel morgens oder sonst am Tag Dinge entdecke, die mir nicht so gut gefallen an mir. Und ich will gerade meine Ohren nicht zumachen, wenn mir jemand irgendetwas zu mir, zu meinem Dienst, zu meiner Person, zu meinem Verhalten oder zu meinem Körper sagt, was ich nicht gerne hören will. Es gehört dazu, hinzuhören und hinzuschauen, um sich dann auch trotzdem anzunehmen und lieben zu können. In der Bibel werden ziemlich viele Menschen mit ihren Stärken und all ihren Schwächen erwähnt. Die meisten davon werden in der dritten Person erzählt. Also es wird von ihnen erzählt, dass sie Stärken hatten, dass sie Schwächen hatten. Es gibt aber einen in der Bibel, der von sich selbst in seinen Briefen schreibt, welche Stärken und Schwächen er hatte. Ich meine den Apostel Paulus und ich habe einige Stellen davon abgedruckt. Und zwar im 2. Korintherbrief. Da sieht er sich genötigt, dass er sich irgendwie erklären muss, warum er den Korinthern doch etwas zu sagen hat. Und er macht dann eine lange Liste von Dingen, die er an sich mag und die ihn qualifizieren, dass er das Recht hat, dass er den Korinthern was sagen dürfte. Er beginnt diesen Abschnitt aber in Kapitel 11, Vers 6 mit dem Vers: Ich bin vielleicht kein begnadeter Redner, aber ich weiß, wovon ich spreche. Das heißt, er beginnt mit einer Schwäche. Ich bin kein begnadeter Redner, aber ich weiß, wovon ich rede. Die neue Genfer Übersetzung formuliert hier: Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt, an Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Also schon im ersten Satz dieser Aufzählung bringt er sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche von sich selbst zur Sprache. Und im weiteren Verlauf führt er dann aus, dass er Jude ist, dass er mehr gedient hat als die anderen, dass er mehr Leiden erduldet hat und alles Mögliche, steigert das bis ins Unermessliche, um dann zum Schluss zu sagen, so Angeberei mag ich eigentlich gar nicht. Und dann schreibt er zwischendurch von einem Dorn im Fleisch, den er hat. Und die Gelehrten streiten sich darüber, was das wohl gewesen sein könnte. Vielleicht irgendeine Krankheit, Augenleiden. Keine Ahnung, was es war. Es wird nicht näher ausgeführt. Aber es war irgendeine Schwäche, die er hatte. Nun wissen wir schon zwei Schwächen von Paulus. Einmal nicht so ein begabter Redner, also in Rhetorik nicht gut. Und zweitens irgendein Dorn im Fleisch, irgendeine Schwäche, die er nicht näher ausführen will, nicht näher erklären will. Ich glaube, es ist auch egal, was es genau im Einzelnen für eine Schwäche noch war, die er darüber hinaus noch hatte. Wir müssen ja unsere Schwächen nicht alle hier in der Gemeinde und vor anderen groß ausbreiten. Wir merken aber, dass Paulus in der Lage ist, sowohl eine Liste von Dingen zu machen, die ihn qualifizieren und die er an sich mag, als auch dabei Dinge aufzuzählen, die nicht so gut sind. Er schafft es einigermaßen ausgewogen, sogar in einer Auseinandersetzung, in einer schriftlichen, noch einigermaßen ausgewogen, sich selbst zu beurteilen und seine Stärken und Schwächen zu benennen. In einem anderen Brief, im Brief an die Christen in Rom, da schreibt er sogar, dass er nicht in der Lage ist, das Gute zu tun, was er erkennt, sondern immer wieder das Böse tut. Paulus war ein Sünder. Paulus war jemand, der nicht schaffte, nach seinen eigenen Idealen zu leben, und er gibt dies ganz offen zu. Also jetzt haben wir heute zuerst von mir gehört, dann haben wir eben jetzt gerade einen kleinen Blick in die Briefe des Apostels Paulus geworfen, von ihm gehört, was er an sich mag und was er nicht so an sich mag. Und jetzt habe ich gedacht, es ist ein guter Punkt, mal zu euch zu kommen. Was ihr an euch mögt und was ihr nicht an euch mögt. Ich habe dafür extra eine Seite freigelassen. Die Seite 3 in den ausliegenden Blättern ist leer und sind da zwei Spalten drin. Auf jeder einen Spalte steht, was ich an mir mag. Und das mag ich an mir. Und an der zweiten Spalte, das mag ich nicht an mir. Und wir machen jetzt mal so eine kleine Pause, 2 bis 3 Minuten. Die meisten von euch haben auch Kugelschreiber bei sich liegen. Also die sind nicht geschenkt, nur geliehen sozusagen. Wir hätten die gerne wieder. So. Aber nehmt euch mal 2 bis 3 Minuten Zeit und überlegt euch mal, was ihr an euch mögt und was ihr nicht an euch mögt. Und schreibt es mal in Stichpunkten auf. So, ihr könnt das gern zu Hause noch weiter vervollständigen. Gibt es jemanden, der ganz spontan was sagen möchte, was er an sich mag? Ich sage bewusst, dass das so rum, ne? Nicht, was er nicht an euch mögt. Gibt es jemanden, der spontan sagen möchte, was er an sich mag?
Ich mag meinen Hunger.
Du magst deinen Hunger. Ja, so, sehr gut. Noch jemand? Muss auch nicht sein. Vielleicht könnt ihr euch nachher beim Stehkaffee noch ein bisschen drüber austauschen, was ihr an euch mögt. Bleibt mal heute bewusst bei diesem Punkt, was ihr an euch mögt. Und was machen wir jetzt mit diesen Dingen, die wir auf diesem Blatt stehen haben? Was macht ihr jetzt damit? Also ich hätte da 4 Vorschläge. Also für jede Spalte hätte ich 2 Vorschläge, was ihr damit machen könnt. Also erste Spalte, das mag ich an mir. Da wäre mein Vorschlag einerseits, danke Gott immer wieder dafür. Danke Gott für die Dinge, die du an dir magst. Und zweitens, überlege dir, wie du das irgendwie für Gott nutzbar machen kannst, für Gott einsetzen kannst. Also danke Gott dafür, für die linke Spalte, und überlege, ob um wie du es für Gott einsetzen könntest. Bei der zweiten Spalte habe ich auch wieder 2 Vorschläge. Und zwar, erstens, bring es vor Gott und bitte ihn um Veränderung und versuche auch selbst was zu ändern. Das ist, glaube ich, klar, ne? Also in manchen kann man nicht ändern, so, aber so versucht es mal vor Gott zu bringen und einfach auch ganz ehrlich dafür zu beten, dass das weggeht oder sich verändert. Oder dass ihr, und damit sind wir beim zweiten Vorschlag, dass ihr es selbst annehmen könnt. Und das ist, glaube ich, der kribbeligste Punkt. Also überleg mal, ob du dich nicht so annehmen kannst, wie du bist. Und ob du dich mit den Dingen, die in der zweiten Spalte, in der rechten Spalte stehen, ob die Dinge nicht etwas sind, was dich auch ausmachen, die genauso zu dir gehören wie die anderen Dinge. Und ob du dich nicht trotzdem mögen kannst und ob du dich mit diesen Dingen, sofern sie nicht weggehen, auch wenn du es versucht hast, nicht irgendwie arrangieren kannst und sie akzeptieren kannst. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Das haben wir auch eben bei Paulus ja schon gesehen, der seine negativen Dinge nicht unter Teppich kehrt und von diesem Dorn im Fleisch sogar erwähnt, er hat dafür 3-mal gebetet, dass es weggeht. Und Gott sagt, lass dir meiner Gnade genügen und es geht nicht weg. Es gibt einfach Dinge in unserem Leben, und zwar bei jedem von uns, die passen uns nicht und die gehen nicht weg, egal wie hart wir dran arbeiten und egal wie lange wir dafür beten. Und das ist hart, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit diesen Dingen zu leben. Es ist eine Illusion zu meinen, wenn wir da ein paar Mal für gebetet haben oder auch längere Zeit versucht haben, dran zu arbeiten, dass dann irgendwann der Schnips kommt und es ist weg. Natürlich kann das passieren und Gott kann jederzeit Wunder tun. Aber ganz ehrlich, vor allem die Älteren werden wissen, viele Sachen gehen eben nicht weg. Und man muss lernen, damit zu leben. Und es ist falsch, glaube ich, von diesen Dingen, wo man schon lange dran gearbeitet hat, immer noch darauf zu hoffen, dass sie automatisch von alleine weggehen und sich nicht zu überlegen, ob man nicht damit leben kann. Man kann natürlich sein Leben lang damit hoffen und sowas, dass es irgendwann weggeht. Klar. Aber vielleicht ist es auch einfach etwas, wo, so wie bei Paulus, Gott denkt, Damit musst du jetzt leben. Es gibt manchmal Dinge, Schwächen, Krankheiten, andere Dinge, da mutet uns Gott zu, damit zu leben und nimmt sie nicht einfach weg. Und das ist nicht schön, keine Frage. Aber möglicherweise denkt sich da Gott was dabei und wir dürfen uns selbst lieben und annehmen und mögen, trotz dieser Dinge, die in der rechten Spalte stehen und obwohl sie nicht weggehen. Konnte Paulus sich selbst im Spiegel anschauen, obwohl er von sich schrieb, dass es Dinge gibt, die er tun will und nicht schafft und andere Dinge, die er nicht tun will, dass er sie trotzdem tut? Ja, ich glaube, Paulus konnte sich ganz ehrlich im Spiegel anschauen. War Paulus ein schlechter Christ deswegen? Nein. Konnte Paulus offen und ehrlich über seine guten und negativen Eigenschaften sprechen? Ja, haben wir eben ein paar Beispiele für gehabt. War Paulus deswegen ein schlechtes Vorbild? Nein, er war ein gutes Vorbild. Konnte Paulus ein wertvoller Mitarbeiter für Gott und die Gemeinde sein? Ja, natürlich konnte er das, trotz vielleicht sogar gerade wegen seiner Schwächen. Hatte Paulus deswegen ein schlechtes Bild von sich selbst? Nein. Gott hat dich wunderbar geschaffen, und zwar jeden von uns hier. Gott hat jeden von uns wunderbar geschaffen und darum, allein schon darum, kannst du dich auch selbst mögen und lieben und schätzen. Mit all dem, was du hast, also mit all dem, was in beiden Spalten steht. Du darfst dabei offen und ehrlich zu dir sein und die positiven wie negativen Eigenschaften an dir wahrnehmen. Zum Schluss noch eine ganz praktische Übung. Eine praktische Übung. Und zwar geht ihr nochmal zurück auf letzten Sonntag, wo ich aus Psalm 139 etwas erzählt habe und gelesen habe. Und da kommt David an einer Stelle an den Punkt, wo er sagen kann, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Und David war wirklich jemand, der viele Schwächen hatte. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Das ist der erste Punkt für die linke Spalte. Danken für die Dinge, die gut sind. Also überlege doch mal, ob du trotz deiner Schwächen zu Gott sagen kannst, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Und alle, die das schaffen, die möchte ich jetzt mal dazu ermutigen, das jetzt mal laut auszusprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Nochmal laut. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Amen. Wir singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.